Der Retrocast. Euer Podcast für die Spiele und Themen der 80er und 90er.
Hallo Gregor.
Hallo Kai.
Na? Wir sprechen über einen Außerirdischen und den hast du bisher noch nie gesehen. Warum?
Ich weiß nicht, Alf ist irgendwie an mir vorbeigegangen.
Ja.
Nee, E.T., der gute E.T., der Außerirdische, The Extraterrestrial. Tatsächlich ist dieser Film wirklich an mir vorbeigegangen. Also natürlich kenne ich ihn, mir ist seine Existenz bewusst und so. Und ich habe auch mit Sicherheit Ausschnitte gesehen und diese legendäre Flug mit dem Fahrrad am Mond vorbei. Natürlich kenne ich das und so, ne? Aber ich habe den Film an sich bewusst nie gesehen, tatsächlich. Ich weiß nicht. Ich bin einfach vielleicht irgendwann alt geworden und habe gedacht, jetzt ist auch zu spät. Kennst du das, wenn du sowas von früher, was so ein bisschen als Kind mit aufgewachsen? Mir sagen ja auch Leute, die jetzt die Goonies zum ersten Mal sehen, oh, er ist aber nicht so toll, wie er immer sagt. Und dann ist immer so, denke ich immer so, ist das so toll, weil wir die damals gesehen haben? Vielleicht ist es bei T auch so, aber. Deshalb habe ich mich, glaube ich, nicht so rangetraut, weil ich dachte, es ist so sehr kinderfilmmäßig. Wahrscheinlich ist das nichts für mich mehr als so ein Typ in den 40ern, weißt du?
Ja, es gibt ja auch viele Filme, die ich noch nie gesehen habe, wo die Leute auch immer denken, oh, wie kannst du denn hier Alien und sowas noch nie gesehen haben? Ja. Und ja, gut, es ist halt so. Manches geht einem an einem so vorüber und dann wird man älter und dann denkt man auch gerade so in einem Fall wie E.T., ja, vielleicht bin ich da gar nicht mehr so die Zielgruppe. Dem würde ich aber widersprechen.
Ja, tatsächlich. Das ist mir auch aufgefallen. Ich hab auch, muss ich zu sagen, die letzten Tage, als wir diesen Termin ja terminiert hatten, habe ich auch das immer so ein bisschen vor mir hergeschoben, den Film zu gucken. Weißt du, hab dann immer so gedacht, naja, guckst du kurz davor und so, dachte mir, oh, wie lang ist denn der? 2 Stunden fast. Oh, Alter, Und dann habe ich ihn geguckt, Gott sei Dank natürlich, und war sehr positiv überrascht. Tatsächlich. Also, der hat mich schon bekommen, der Film, um schon mal was vom Fazit vorwegzunehmen.
Ja, ging mir auch so. Ich habe ihn mir jetzt nochmal angeguckt, hatte ihn auch jetzt schon ewig lange nicht mehr gesehen. Also bestimmt über 20 Jahre. Und wir müssen dazu sagen, es gibt ja verschiedene Versionen des Films und wir haben die Originalversion gesehen, also die damals auch im Kino lief. Nicht die erweiterte und eben nicht die remasterte, in der so ein CGI-ET da drin vorkam.
Genau, da ist zum Teil seine Gesichtsszenen, also Animatronik vom Gesicht ist zum Teil digital gemacht worden und man hat ja die berühmten Szenen, dass die Polizisten die Kids mit Funkgeräten in den Händen statt mit Waffen in den Händen verfolgen. Das ist die Version zum 20-Jährigen von dem Film aus dem Jahr 2002. Da hat man das unter anderem gemacht halt, dass man denen die Waffen weggenommen hat und die hatten Funkgeräte, was aber die Synchronisation nicht gestört hat, weil weiter gesagt wird, ihr könnt doch nicht mit Waffen, könnt doch nicht auf Kinder schießen. Weißt du, wir haben nur Funkgeräte.
Ja, ich finde spannend, dass Spielberg das geändert hat und offenbar auch von der CGI begeistert war, die ich grauenhaft finde. Also ich werde auch hier in den Shownotes mal so dieses Video beifügen, in dem man eben so die Unterschiede sieht. Und ich bevorzuge in allen Belangen, was man dort sieht, die Originalversion. Also mit den Puppen, mit den Effekten, die man damals hatte. Und dieses CGI-ET, der sieht gruselig aus. Und das hat offenbar auch Spielberg erkannt und hat dann quasi das revidiert. Und ab der 2012 erschienen Blu-ray ist dann wieder die Kinofassung mit drin.
Das bemerkenswert, dann zum 30-jährigen Geburtstag von dem Film.
Genau.
Ja, dass er das zurückgedreht hat. Wir wissen ja alle bei George Lucas, der wahrscheinlich mit den Originalbändern der Originalfilme irgendwie beerdigt wird irgendwann, weil er das nicht mehr möchte, ne, sondern nur seine digitalen Version, digital bearbeiteten Version von Star Wars halt nur noch draußen haben möchte. Da finde ich es krass, dass er sich da gesagt hat, ne, okay, verstehe, dass ich da irgendwie auch an Kindheitserinnerungen rüttelte. Und es gab ja wirklich viel Gegenwind. Es gibt ja sogar eine South Park-Folge, die das persifliert hat. Und daher kannte ich das auch mit den Funkgeräten. Und da haben sie das in einer Tour persifliert, irgendwie, dass sie irgendwie nachträglich Filme ändern. Und dass das ja so ein totaler Horror ist. Und dann haben sie so eine Szene vom Sturm auf die Normandie aus der Soldat James Ryan, in der alle Soldaten einfach mit Funkgeräten schießen statt mit Gewehren.
Ja.
Und da wird das sehr thematisiert, dass da gerade Steven Spielberg und George Lucas dann zu dir nach Hause kommen und deine Filme nachträglich ändern. Was für eine Horrorvorstellung, oder, Kai? Kai, gib mir mal den Film.
Ja, wo wir gerade bei Horrorvorstellungen sind, ich habe dann tatsächlich auch ein paar Szenen mir angeguckt von der überarbeiteten CGI-Version. Und ich hatte noch nie sowas wie ein Uncanny Valley bei Aliens, weißt du, bei außerirdischen Lebensformen. Und irgendwie fand ich so dieses CGI bei diesem E.T. etwas unangenehm. Ich weiß nicht, wie es dir da vielleicht ging.
Ja, es war ja nicht oft, ne? Also, aber ich habe mir auch diese Szene, diesen Vergleich zwischen 82 und 2002 angesehen. Das wirkt dann schon echt. Wie faszinierend ist, dass die Computereffekte unechter aussehen als die Puppe, ne?
Also ja, total, ja.
Glatt gebügelt halt, ne?
Ja.
Also, ne, und das, zumal ja das Animatronik der Puppe halt ja so maßgeblich ist halt, ne? Also, weil es halt so präsent ist und so stark ist, ist ja so eine Mischung aus einer Darstellung von einer Person halt, die ihn in Bewegung spielt halt, oder mehreren wahrscheinlich, und halt der Animatronik. Und das ist dann halt so prägend in diesem Film, und dann das irgendwie so ein bisschen digital bearbeitet zu sehen, dann noch mit den Effekten aus dem Jahr 2002, Da muss man drauf stehen. Also ich bevorzuge da auch die Originalversion halt, ne? Die ja jetzt auch wieder die richtige, also die 30-Jahre-Version ist. Jetzt wahrscheinlich zum 40-jährigen Jubiläum gibt es jetzt wieder eine mit CGI. Das wäre geil.
So, genau.
Es ist nur der Junge. Jetzt ist nur Elliot komplett computeranimiert. Weißt du?
Genau, nur die Kinder werden jetzt animiert, weil Alien, Alter, sieht gut aus, jetzt müssen die Kinder ausgewechselt werden.
Oder? Das wäre der Albtraum, ja. Ja, Steven Spielberg hat Regie geführt bei dem Film und hat ihn auch produziert. Ne? 10 Millionen Dollar hat er gekostet. John Williams hat den fantastischen Score von diesem Film gezaubert und man hat es wohl als einen moderaten Hit erwartet, so irgendwie 50 Millionen. Ne? Und dann ist dieses Ding durch die Decke gegangen, 800 Millionen. Muss man sich mal überlegen.
Und das Anfang der 80er.
Ja, er hat immer wieder um die Wette mit Star Wars, wer auf Nummer 1 ist. Das ging immer wieder so, ich bringe ihn nochmal ins Kino, ich auch nochmal und so, weißt du, so, was sie jetzt mit Avatar machen und Avengers Endgame und so. Wir haben da noch eine Sekunde gefunden, dann können wir den Film nochmal ins Kino bringen und so, damit wir ein bisschen mehr Geld einnehmen.
Ja,
krass.
100
Millionen, ne?
Ja gut, es wurde dann letztendlich von Steven Spielberg wieder selbst abgelöst durch Jurassic Park.
Genau, also es sind nur eine Handvoll Regisseure offensichtlich, die das können tatsächlich.
Ja.
Wahnsinn, oder?
Großartig,
Wahnsinn, ja.
Ja.
Der Film ist ja auch wirklich so, also was ich so mit Steven Spielberg verbinde, so dieses Märchenhafte und großes Kino, das ist dieser Film natürlich irgendwie in Reinkultur, ne?
Total, ja. Also ist mir auch sehr märchenhaft vorgekommen, so von dem Erzählstrang. Aber ich war teilweise auch überrascht, was für harte Szenen der drin hat.
Ja.
Also wow, das hatte ich nicht mehr so in Erinnerung, als man später hier diesen E.T. so in diesem Flusslauf da so liegen sieht, der am Sterben ist, und der spielt schon sehr mit extremen Emotionen, der Film.
Ja, völlig. Also man fühlt da mit Elliot mit, ne, also dass er seinen Freund, mit dem er ja mehr als so eine Freundschaft hat, die haben ja so eine, das habe ich erst nicht ganz so verstanden, aber die haben ja irgendwann so eine geistige Verbindung.
Ja, ja,
also
genau.
Die sehr stark ist, dass sie so die Gefühle des anderen wahrnehmen und mit ausleben können oder haben. Und das macht es ja noch krasser, diese telepathische Verbindung, die haben. Und die haben ja auch das ganze Ende chronologisch gedreht, nicht in der Reihenfolge, wie das heute manchmal in Produktion so ist, wie es am besten passt, sondern wirklich, dass die Leute sich auf diesen Abschied, dass wirklich der Abschied von E.T. halt auch das Letzte ist, was sie drehen, damit sie sagen, das Letzte, was sie drehen, ist dann halt auch der Abschied von diesem Film und der Figur halt im Prinzip. Ne?
Ja, die im wahrsten Sinne des Wortes, denn die Puppe hat man danach auch zerstört. Also die Original-E.T.-Puppe existiert nicht mehr. Man wollte da wirklich diesen krassen Abschied haben und ich denke mal, das ist jetzt nicht genau überliefert, aber die Tränen, die am Ende gezeigt werden, das sind wahre Tränen eben von diesem Abschied.
Ja. Obwohl ich, aus den meisten Schauspielern ist ja nicht mehr so viel geworden. Ne? Also Henry Thomas, der Elliot spielt, ich habe mal geguckt, ja, der arbeitet noch und so und ne, dreht, ist immer mal so in Serien und Filmen mal aber er ist mir nie großartig irgendwo aufgefallen. Ne, tatsächlich.
Ja, Spuk in Hill House ist er mir wieder aufgefallen. Echt? Das ist eine großartige Serie bei Netflix. 10 Folgen, so ein bisschen Grusel-Horror. Da hat er eine doch sehr oder größere Rolle und da ist er mir aufgefallen. Da dachte ich mir, Moment, den kenne ich doch. Und dann hatte ich erst recherchiert und herausgefunden, dass er das ist, der damals hier diesen kleinen Jungen in E.T. gespielt hat. Ja,
das hätte ich nicht verknüpft. Witzigerweise hatte ich das bei seinem Bruder, hier Robert McNaughton, spielt seinen Bruder Michael. Und bei dem hatte ich die ganze Zeit das Gefühl, den kenne ich. Irgendwo erkenne ich den. Also, ne, weißt du, wenn du ihn in jungen Jahren siehst, irgendwo kenne ich das Gesicht. Hab dann geguckt und dachte, nee, doch nicht.
So ging es mir auch,
nee.
Ja. Ja.
Nee, doch nicht. Aber auch als ich ihn dann so älter gesehen habe, dachte ich, doch, den kennst du doch. Den kennst du, hast du auch mal gesehen und so. Und dann, nee, du war doch nicht, ne? Mir hat auch die Wallace Stone, die Mutter Mary spielt, die hat mir auch tatsächlich überhaupt nichts gesagt halt. Es sind aus ein paar der Kinderdarsteller ist noch natürlich einiges geworden. Da ist natürlich die kleine Schwester Gertie, wird Drew Barrymore, hat sie gespielt. Klar, Drew Barrymore kennt man für ihre herausragende Leistung in dem Reboot von Charlie's Angel natürlich. C. Thomas Howell, der spielt einer der Kumpels, ne? Ich glaube, das ist der auf dem Fahrrad, der die Sturmhaube hat. Den kennt man auch noch so ein paar aus so Serien, aus Filmen. Ich kenne ihn aus der Clan der Vampire-Serie, die ich sehr toll finde. Kurzlebig, aber immerhin. Und Pete Coyote, der Agent Keys spielt, den kennt man, also optisch kennt man den halt auch. Ne? Also der ist zumindest ein ganz gut beschäftigter Schauspieler. Ne?
Ja.
Und natürlich, genau. Immerhin. Also da hat mir das Gesicht zumindest was gesagt. Und es ist, man darf nicht vergessen, Erika Eleniak ist hier zu sehen. Kinder der 90er werden es mir danken.
Genau, als blonde Mitschülerin.
Ja, sie hat nicht meinen Rollennamen, ne? Ja, das ist total witzig. Bei Baywatch hieß sie nur die blonde Rettungsschwimmerin. Sie war die Pamela Anderson der ganz frühen 90er Jahre im Prinzip.
Ja, an die sich aber niemand mehr erinnert heutzutage.
Ich schon. Ja. Das und ihren Auftritt bei Alarmstufe Rot werde ich nie vergessen.
Du hast noch ihr Poster zu Hause hängen.
Ich habe neben dem Brad Hitman Hart Poster, weißt du, wie ich das gehört, weißt du, geil. Und noch so ein Hulk Hogan und so, weil ich habe ja, weißt du, ich war offiziell Hulkamania, weißt du, war offiziell, ne?
Ein Phänomen, das ich jetzt beim nochmals gucken hatte, dass der Film mir deutlich länger wirkte, als er tatsächlich ist. Also er geht 115 Minuten in der Originalversion, aber gefühlt habe ich den 2,5 Stunden lang geguckt. Also er hat sich ein bisschen gezogen, ohne dass er sich gezogen hat. Weißt du, ein ganz merkwürdiges Paradoxon. Gerade aber der Film wirkte für mich länger tatsächlich, als er gelaufen ist. Ja, hat mich also sehr in seinen Bann irgendwie gezogen.
Also ich war auch wirklich von Anfang an recht gut drin. Ich fand schon dieses ganze Anfang da im Wald, ne, wo wir dann die ETs, nenne ich sie mal, da sehen, wie sie da irgendwie Pflanzen sammeln.
Pilze
dann,
sammeln, ne, ja, genau.
Pilze sammeln, dann werden sie unterbrochen, dann vergessen sie einen, also durchzählen. Durchzählen ist nicht, ne? Also das ist auch geil.
Auch später fällt das niemandem mehr auf, der muss erst funken.
Das ist auch so witzig. Wir sind dann mit dem Außenteam, wir haben nochmal durchgezählt. Da wir immer nur, das ist so ein Volk von Schätzern. Weißt du, die schätzen einfach immer nur alles, weißt du? Wie sind alle an Bord, schätze ja.
Das Problem ist, sie sehen halt alle gleich aus. Ich glaube, die können sich auch untereinander nicht auseinanderhalten.
Ja, das mag sein. Gab es da nicht in einem Podcast die Diskussion, ob wenn Predatoren unsichtbar sind, dass die sich auch nicht sehen und ständig anrempeln?
Ja.
Weißt du? Das wäre eine witzige Vorstellung irgendwie, ne? Au! Ah,
ja, ne? Total. Aber die Frage ist ja berechtigt, warum sind die Predatoren auch auf ihren eigenen Raumschiffen unsichtbar?
Die wollen die ganz coolen. Die ganz coolen gehen auch nicht mit Hitze. Nee, aber das war halt irgendwie witzig, dass sie anscheinend wirklich nicht durchzählen und weg. Und dann, wenn man dann E.T. das erste Mal so aus den Totalen, man sieht ihn ja am Anfang sehr viel in den Totalen, im Wald rumlaufen sieht und so. Und dann, wenn er dann auf die Stadt trifft und du siehst dann diese große Skyline von Los Angeles, und so, das sieht schon sehr, sehr geil aus. Also, und ihn da so alleine durch den Wald stapfen zu sehen, war natürlich auch so gemacht, dass man nicht zu nah an die Puppe daran musste, aber es hat halt, weil sie das Aussehen damit noch so ein bisschen kaschiert, also so ein bisschen versteckt haben, aber es hat halt diese Einsamkeit halt super symbolisiert, dass sie ihn einfach vergessen haben. Und dieses Thema Einsamkeit, das zieht sich ja durch diesen ganzen Film. Ne? Allein, dass die Kinder, dass die bei der Mutter leben, aber der Vater nicht tot ist, was ich immer gedacht habe. Ich habe immer gedacht, der Vater ist tot, aber
der ist weg. Der ist einfach nur weg. Ja.
Das ist für die frühen 80er, ist das ungewöhnlich, ne? Der wird auch nicht gezeigt in dem Film. Der hat sich scheiden lassen und hat auch die Kinder nicht mal am Wochenende und so, offensichtlich. Aber die vermissen ihn halt auch. Ne?
Aber ja, es sind so auch Kindheitsängste, die aufgegriffen werden in dem Film. Und das ist auch irgendwie so die Bildsprache des ganzen Films. Also da schwingt ja immer irgendwie so eine Art Emotionalität mit. Und wie, ich sag mal, Spielberg das hinbekommen hat, das ist auch schon so eine Meisterleistung.
Ja, absolut. Also das passt wirklich, wirklich gut. Und ich glaube, er hat ja auch viel aus seiner Kindheit da verarbeitet, ne, mit dem auch, dass die Eltern sich getrennt haben und dass man dann irgendwie so zwischen den Welten ist. Und das passt ja total zu diesem Film. Eine E.T., der verlassen wird von seinen Leuten, die den Notstart gemacht haben und nicht durchgezählt haben. Ne? Keine Zeit zum Durchzählen, los! Finde ich immer noch witzig. Und halt Elliot, der sich trotz zwei Geschwister auch einsam fühlt halt, weil ne, sein Vater nicht mehr da ist und die Familie sich nicht so vollständig für ihn anfühlt halt. Und dass er auch so ein bisschen ein Außenseiter ist, aber er ist ja nicht so ein klischee-mäßiger Außenseiter.
Ne, die Kinder nerven auch nicht. Und das ist ja auch immer mal wieder so ein Aspekt, den man ganz häufig in Filmen hatte. Sobald Kinder mit drin sind, die nerven häufig, weißt du? Und
total, ja.
Das ist hier in dem Film überhaupt nicht so. Ich würde fast behaupten, das ist sogar so ein bisschen Coming-of-Age-Film, also in gewissen Zügen. Also man sieht ja quasi die Jugendlichen, die durchaus in der verschiedenen Altersklassen sind, die aber trotzdem so an einem Strang ziehen und sich nicht gegenseitig irgendwie bekriegen, wie es auch ganz häufig in so Filmen ist. Und das finde ich schön, dass es also quasi keine wirkliche Gut-Böse-Fraktion auch gibt.
Die spielen wie so ein echtes Geschwisterpaar tatsächlich.
Richtig, genau.
Weil oft ist das ja in Filmen so, dass die sich so absurd dann hassen, wo man sagt, Alter, ihr seid ja trotzdem noch eine Familie und so, ne? Also gibt jetzt keinen Grund, echt mit Waffen auf euch zu schießen. Und die necken sich und die foppen sich halt auch, was auch am Altersunterschied liegt natürlich, aber das ist irgendwie, dann halten sie aber doch zusammen, wenn es drauf ankommt, so wie es Geschwister halt machen, auch dann so gegen die Mutter quasi dann so, in Anführungszeichen gegen die Mutter halt, ne, die auch, glaube ich, in der ersten Hälfte des Films die einzige Erwachsene ist, die man wirklich so vom Gesicht gesehen hat, ne, die anderen, das war alles so aus Sicht der Kinder, waren so oft so gesichtslose Wesen halt, ne, gerade bei dem Lehrer ist mir das total aufgefallen in der Klasse, der immer so gefilmt war, dass du das Gesicht von dem Lehrer nicht gesehen hast.
Ja, das also zieht sich sogar noch durch eine herausgeschnittene Szene. Ich weiß nicht, ob du davon gelesen hast. Harrison Ford hat eine Szene in dem Film, die aber rausgeschnitten wurde. Und die habe ich mir mal angeguckt und da sieht man ihn auch nur von hinten.
Ja, das fand ich, das habe ich auch gedacht. Also es ist, und der ist nicht in irgendeiner Special Edition, sondern der ist in der Originalfassung schon nicht drin. Na, also die haben Harrison Ford gefragt, ob er den D-Rex der Schule spielt. Und er hat gerade Blade Runner gedreht und sagt, ich habe noch ein bisschen Zeit so, ne? Und klar kann ich eine kleine Szene machen. Und da sitzt er eigentlich auch nur im Dunkeln, auch fast gesichtslos und hält eine Standpauke dem guten Alien. Man sieht ihn aber nicht. Und man hat die Szene auch nicht dann in die Kinofassung übernommen, weil man zu viel Wirbel um den Auftritt von Harrison Ford befürchtete.
Ja.
Ist auch ungewöhnlich, ne? Eigentlich total. Ja gut, Harrison Ford war zu der Zeit schon, der war schon Indie und Han Solo zu der Zeit, ne? Also, der war schon ein Star. Ne, und, aber man sieht ihn ja auch nicht und dass man befürchtete, da wenn wir einen großen Star kurz auftreten lassen, ist schon bemerkenswert. Das hätte man heute, glaube ich, nicht gemacht, ne, dass man den dann rausschneidet, weil es uns dann doch zu heikel ist, dass er zu viel Aufmerksamkeit, dieser Auftritt bekommt und so. Und
ja, aber da man ihn gar nicht sieht, ich glaube, so viel Aufmerksamkeit hätte das gar nicht.
Das ist es ja.
Ja, ja.
Das ist es ja. Man sieht, ich habe auch gedacht, da ist Wunder was, dass er dann so einen Indiana Jones Move macht, noch den Hut auf hat.
Den Hut auf hat, weil er gerade eben von Dreharbeiten, nee, also klar.
Die Weste von Han Solo, die Würfel, mit denen er die ganze Zeit, weißt du, und den Hut. Aber nein, er wird wirklich nur, also hättest du mir gesagt, hier hast du eine Ahnung, wer das ist, und es mir nicht, hätte ich auch nicht gewusst. Also an der Stimme hätte man es erkannt vielleicht.
Ja, das wäre aber im Deutschen auch weggefallen, da hätte man es ja mit irgendeiner Stimme einfach synchronisiert und es wäre vielleicht nicht mal Harrison Fords übliche Stimme gewesen, wer weiß das schon. Ja.
Aber es ist so krass, dass sie das gemacht haben, ne? Also auch, dass sie keine Fortsetzung von dem Film gedreht haben, ne? Weil das ist also gerade bei dem Erfolg, ne? Es gab ja Versuche, eine Fortsetzung zu machen, aber das Drehbuch war wohl dann nicht so, also eher so ein bisschen, die Aliens kommen wieder und sind jetzt böse, ne?
Ah,
und dann wollte man das doch nicht machen, weil das so ein bisschen die Kindheit von vielen so ein bisschen zerstört hätte halt, ne? Wenn diese,
ja, es gibt diese Filme, da Aliens, muss man einfach keine Fortsetzung machen. Der hier ist einer davon.
Ja. Also ich finde, wie gesagt, alles, was Elliot auch angewendet, also wenn er auf E.T. das erste Mal trifft, da im Garten, die sich annähern, diese geile Stimme von E.T., ne? Das ist ja eine, eine, ich zitiere, sehr starke Raucherin gewesen, die 9 Stunden lang alle Geräusche von E.T. in einem Tonstudio aufgenommen hat. Irgendwie für $380 hat sie dafür bekommen, dass sie E.T. quasi spricht. Ja. Und das ist schon krass. Und dann hast du 800 Millionen, da saßst du bei einer Kippe im Kino und hast gedacht, ey, wäre noch ein bisschen mehr, vielleicht nochmal nachverhandeln sollen.
Ja, ja.
Ne, weißt du, das ist, aber das ist das, ich finde, das ist so, wie die sich so annähern, so, das, und anfangen so, im ersten Moment, wenn du den siehst, das ist ja kein knuddeliges Alien, das Design ist schon ungewöhnlich, weißt du, Alf ist tatsächlich so ein fast schon, ja klar, sieht aus wie ein Teddybär, macht Sinn, aus für eine Serie halt, ne?
Ja, nein, ich sage, ja. Selbst bei Alf würde ich sagen, der ist nicht süß im eigentlichen Sinne. Also,
ja, aber da
ja, ich sag mal, süßer als E.T. zumindest. Also ja. E.T. würde ich niemals sagen, der ist doch nicht süß. Aber ich glaube, das ist ja auch vollkommen beabsichtigt, dass der nicht süß ist.
Ja.
Eben damit man auch sieht, okay, Leute, hier, das ist zwar ein fremdartiges Wesen, aber unabhängig von seinem Aussehen kann man ja trotzdem Freundschaften schließen. Ich glaube, das ist die Botschaft, die dahinter steckt auch.
Das glaube ich auch, weil sie hätten es sich ja leichter machen können, indem sie einfach auch einen Menschen nehmen mit ein bisschen Make-up ins Gesicht und so, also, sondern das ist ja wirklich eine Mischung aus Puppe und Kleindarsteller im wahrsten Sinne des Wortes und so, weißt du, da hat man sich ja mehr Mühe gegeben, als hätten sie, weiß ich nicht, Morg vom Ork genommen. Halt, ne?
Naja, richtig,
Robin,
genau.
Robin Williams und selig und so und gesagt, Nanu Nanu, lieber Elliot. Ja, und das Schmunzelmonster Elliot und das E.T. Schmunzelmonster. Nee, und das haben sie ja nicht gemacht. Sie haben genau das, dass es so egal ist, wie er aussieht und so, und dass er wirklich außerirdisch aussieht.
Halt. Genau, ja.
Nicht funktional für ein Außenteam, muss ich sagen. So langsam wie der ist, sind die eigentlich komisch, dass die zu Fuß unterwegs sind, um irgendwelche Pflanzen einzusammeln. Aber na gut, ne? Das akzeptieren wir mal.
Ja gut, das ist halt so, weil gerade wir so als Star Trek Fans, wir wissen ja, glaube ich, in besonderem Maße, dass es absolut egal ist, wie die aussehen. Das ist halt eine kleine Spezies, die sammelt offenbar Pilze im All und ist so ihres Lebens froh, auch wenn die nicht zählen können, das haben sie nie gelernt, aber sie können Raumschiffe bauen und das ist...
Oder? Wir lassen immer einen Mann zurück, das ist unsere Rache. Ne? Der wird denen die Stromrechnung hochtreiben, wenn die weg sind.
Das hätte ja auch niemand geglaubt in dem zweiten Teil, dass die jetzt plötzlich böse sein sollen. Also das wäre ja lächerlich, Blödsinn.
Also ich habe diese Storyline gelesen, die da geschrieben wurde, mit, dass die dann auf die Erde kommen und die Menschheit unterwerfen wollen und so, und dass das eigentlich böse Aliens sind. Alter, das wäre ein totaler Albtraum geworden, im wahrsten Sinne des Wortes, das da als zwei. Das hätte auch vielleicht im Nachhinein dem ersten Teil als Film geschadet. So
ja, total. Natürlich. Also ich meine, die können ja nicht mal irgendwie ordentlich laufen. Wie wollen die denn die Menschheit unterjochen? Ja. Also das.
Mit Waffen, mit Lasern.
Ja.
Lasern. Sie haben Haie mit Lasern auf dem Kopf. Es kann nur so sein. Das fand ich auch total absurd. Und dass sie es gelassen haben, da dachte ich mir erst noch, das ist auch so ein bisschen, da muss man schon Steven Spielberg sein, um sagen zu können, nee, da machen wir halt mal keine Fortsetzung. Aber ich verstehe auch nicht, warum sie so eine Idee hatten. Aber vielleicht alles andere wäre vielleicht auch zu sehr die Wiederholung irgendwie. Was hätte man machen sollen? Er kommt zurück, Elliot ist jetzt, weiß ich nicht, ist jetzt das erste Mal verliebt und ist auf Highschool und er kommt zurück und ist auch genauso groß wie er jetzt wieder.
Aber es gibt ja quasi eine Fortsetzung. In Form eines so Werbevideos, würde ich es nennen, habe ich dir auch zugeschickt. Wird auch wieder von Henry Thomas gespielt und das ist so ein 5-minütiges Ding. Werde ich auch mal in die Shownotes mitmachen. Ich glaube, viele haben es auch so 2019, als es rauskam, gesehen vielleicht. Ist wirklich ganz nett und sympathisch gemacht. Also der erwachsene Elliot hat jetzt selber eine Familie und dann kommt der E.T. nochmal kurz vorbei und die umarmen sich und das ist irgendwie, nachdem man den Film gesehen hat, trotzdem irgendwie so ein bisschen herzerwärmend und fand ich irgendwie ganz süß. Ja.
Und passt super ins Weihnachtssetting auch in das. Es ist dazu da, irgendeinen Streamingdienst zu verkaufen, ne? Oder irgendwie einen Internetdienst da irgendwie zu verkaufen. Das ist der Werbespot davon. Aber es ist halt wirklich was. Also so hätte ich mir eine Fortsetzung vorgestellt, so ein bisschen. Aber du siehst auch, es hätte auch nicht hergegeben, daraus einen 2-Stunden-Film nochmal zu machen.
Nee, weißt du? Das nicht.
Ja.
Ja. Und der Film, der spielt ja auch so in die Halloween-Zeit so ein bisschen und deswegen passt er jetzt auch irgendwie so Anfang November noch ganz gut hin. Passt ja auch so, weil ich meine, E.T. ist ja auch irgendwie so ein bisschen gruselig, muss man ja schon sagen. Und das Ja, als man ihn dann später mit dem Bettlaken so verkleidet, ist schon super. Irgendwie dann wieder süß, ja.
Voll super, voll super. Da begegnet er noch dem Kind, das als Yoda verkleidet ist.
Ja, ja.
Überhaupt stehen da ja die ganzen Anspielungen. Das war ja schon viel Product Placement drin. Das war ja so mit die Geburtsstunde, ne? Dungeons and Dragons und die Spielzeugfiguren. Und da steht ein Boba Fett und so, weißt du? Fett, Boba Fett, Fett. So, ne? Weißt du? Also das war schon viel Product Placement. Man hat sich auch für diesen Auftritt von dem Kind da im Yoda-Kostüm ja auch revanchiert, indem die E.T.-Aliens ja auch in Star Wars in den Prequels irgendwie auch eine Rolle, die haben auch einen Platz im Senat. Ne, da sieht man auch diese Langhälse da.
Ja, ja, genau.
In einer der Boxen sitzen und so. Das ist dann halt auch quasi so ein bisschen George Lucas Dankeschön sagen für den Auftritt.
Ist dir aufgefallen, dass John Williams an der Stelle auch die Filmmusik so ein bisschen angedeutet hat? Ja?
Ja, tatsächlich. An der Stelle ist tatsächlich ein bisschen Star Warsig, ne?
Genau.
Aber das ist auch, man erkennt das auch sofort, ne?
Total, ja.
Aber weißt du, was ich auch, John Williams ist ja eh ein Gott, ne, was so Filmmusik angeht, ja. Und so. Aber ich würde jetzt, wirst du mich völlig auslachen, aber bei einem Teil des Scores habe ich immer wieder gedacht, ach, guck an, Sequest. Wirklich, okay. Also wirklich, ja. Gut, das ist auch eine Steven Spielberg-Produktion und so. Und ich vielleicht hat er da auch irgendwie was mit zu tun gehabt, habe ich jetzt nicht nachrecherchiert, aber ich hatte bei so ein paar Lines und ein paar Verläufen von dem Score echt so gedacht, ach guck an, das ist aus Sequest. Das ist irgendwie Teil des Sequest-Sams und so. Also zumindest entweder spielt es drauf an oder ist vielleicht sogar von ihm da so ein bisschen mitgemacht. Also es hatte deutliche Anleihen darauf. Also frag nicht, warum ich das Sequest-Sam im Ohr habe. Weißt du, das ist eine andere traurige Geschichte. Weil ich habe ein paar Folgen letztens das geguckt, weißt du, dachte mir so, naja. Aber der könnte da ja mitgemacht haben oder vielleicht hat er freundlicherweise ein paar Noten ausgeliehen. Das ist ja möglich heutzutage, ne? Aber es hat mich dran erinnert. Also generell, die Musik ist wirklich fantastisch. Die rundet das halt wirklich ab, so dieses Epochale, aber dann trotzdem dieses Familiäre irgendwie, das macht er. Das macht er super.
Ja, also der Score, den kennt man ja auch. Den habe ich jetzt auch am Anfang hier mit eingespielt. Also ich sag mal, selbst wenn man den Film nicht kennt, die Filmmusik, die hat man schon mal irgendwo gehört.
Du hast vorhin so schön gesagt, der Film hat so ein paar Härten, die du gar nicht mehr so auf dem Schirm hattest, ne? Wie als E.T. da mit dem Wasser und wo er dann im Sterben liegt und dann schon ganz weiß war, wo er dann ja auch, er ist ja auch erstmal gestorben in dem Film, ne?
Ja, ja.
Und die lassen dann den kleinen Jungen an ihn ran, wo er so schön seinen besten Freund erstmal im Leichensack liegt, ne? Dann lassen sie erstmal den kleinen Jungen erstmal ran. Wir lassen dich mal alleine mit ihm und so, ne? Das sind so Härten, aber weißt du, was ich total hart fand? War die Szene in der Schule mit den Fröschen, wo der Lehrer diese Chloroform-Wattebäusche verteilt hat, die dann zu diesen Fröschen von den Schülern ins Glas geworfen würden und dann wird das Glas zugemacht und dann sollen halt diese Frösche betäubt werden und dann seziert werden. Und ich habe mich gefragt, wie hart ist das? Wie krass hart ist das? Und vor allen Dingen, ist das wirklich so? Also werden Frösche in Schulen in USA seziert von den Schülern oder ist das auch nur so ein Filmtrope? Den wir einfach so oft gesehen haben in Filmen.
Das habe ich mich auch gefragt.
Das kann doch nicht so sein. Das sind ja Lebende. Die werden ja quasi betäubt und dann müssen sie die, wo er noch sagt, ja, und überleg mal, wie, die sind da in diesem Glas gefangen, dann wird dieser Betäubungswettebäuschen reingeschmissen, dann wird das Glas zugemacht, dann schlafen sie ein, die merken nichts und dann sollen sie ja wahrscheinlich seziert werden. Also das geht ja auch mit Elliot, der dann ja empathisch ist und dann seinen freilässt und alle anderen auffordert, ihre Frösche freizulassen, dann schmeißen sie die ja alle aus dem Fenster raus, nicht sehr tief, Gott sei Dank, sodass diese Frösche freikommen und so, weil er weiß, die werden von denen sonst getötet, übers Sezieren. Und ich frage mich wirklich, ist das so? Wird das wirklich, mutet man das Kindern in den USA zu?
Ja, vor allem in dem Alter, ich weiß nicht, ob man da irgendwie total...
Aber mir ist es, als ich die Szene gesehen habe, aufgefallen, dass wir das häufig in amerikanischen Filmen und Serien sehen, auch später noch, wenn die älter sind und so, dass das Sezieren im Biologieunterricht von Tieren gezeigt wird. Ich frage mich echt, ob das so ist oder war. Also das ist, also bei uns hat sowas Gott sei Dank nie gegeben. Mich hätte das echt traumatisiert.
Nee, bei uns gab es sowas niemals ansatzweise auch. Wir haben nur irgendwelche Flipcharts oder irgendwie so Kartenständer bekommen, wo das dann so, ja, gezeichnet war, was im Inneren von Fröschen existiert. Das hat mich damals schon nicht interessiert. Das interessiert mich auch heute nicht.
Ja, aber stell mal vor, die hätten dich gezwungen, in dem Alter so ein Tier zu töten.
Nee.
Ein schlafendes Tier und aufzuschneiden. Michael, ich hätte die Revolution ausgerufen.
Ich hätte einfach mich darüber erbrochen, vermutlich. Ja, weil es auch so ein Ekel irgendwie gewesen wäre, das zu machen. Ja, nee.
Also ich wäre bei sowas verfalle ich in Duldungsstarre.
Ja.
Weißt du, und dann, ey, wirklich, ich fände es aber super, wie er dann die Leute aufgefordert hat, die freizulassen und so. Das war dann der Grund für die Szene mit dem D-Rex mit Harrison Ford, der ihn dann dafür, ne, einen mitgegeben hätte, weil er das gemacht hat, aber die ist ja nicht im Film.
Ja, die ist nicht im Film, aber du hast ja gerade eben schon auf die Sterbeszene und so diese Abschieds- und Trauersequenz mitgeteilt, wo ich ja auch schon so ein bisschen Tränen in den Augen hatte, aber das macht Spielberg ja auch geschickt, dass er ihn dann wieder quasi aufwachen lässt und sich durch diese Trauer dann irgendwie mit Freude und Lachen verbindet, weil E.T. ist ja in dem Moment auch hier so diese Quasselstrippe plötzlich, weißt du, die so Telefon und alles.
Ja, das ist so, stimmt, das war das Ikonische, nach Hause telefonieren. Ja. Nach Hause telefonieren. Er lernt ja so rudimentär die Sprache
genau.
von denen. Ne? Und er möchte ja zu Hause anrufen, damit die doch nochmal durchzählen. Ne?
Genau, er will mal funken, hallo, ihr habt mich vergessen. Ja.
Ist auch super, dass die offensichtlich keinerlei, die kommen anscheinend nackt. Also die haben keinerlei Technik dabei, irgendwie, wenn sie keine Phaser, keine Kommunikatoren, keine Tricorder. Das haben wir aber anders gelernt. Weißt du? Und dann baut er sich ja dieses Funkgerät mit Elliots Hilfe aus der örtlichen Technik und so, und dann zu Hause anzurufen. Und da ist ja auch diese ikonische Szene mit dem Fahrrad. Und die sowas kannte ich natürlich. Dieses ikonische nach Hause telefonieren, ne, und mit dem Finger da nach oben zeigen und so. Und dann vorne im Kasten im Fahrrad sitzen und dann kann er fliegen. Auch er hat ja telekinetische Kräfte. Er kann ja Dinge schweben lassen und so. Ist ein guter Partytrick auch, ne, oder bei Dates, ne. Hier, guck, wie, du kannst es nicht mehr runterbringen. Nein, das geht nicht. Wenn die einmal oben sind, sind die oben. Das wäre ungünstig. Ja, ja. Nee, aber auch dann diese Fahrradfahrt, das ist so, wirklich dieser Sprung, dass er dann fliegt mit dem Fahrrad, das ist eigentlich ein bisschen drüber, aber wo er dann am Mond vorbei, das ist ja auch, glaube ich, das Amblin Entertainment Zeichen, ne, da wie Elliot, das ist so ein ikonisches Kinobild, ne, Elliot mit E.T. vorne drin und am Fahrrad am Mond vorbei, also das ist genial gewesen, das zu machen.
Das ist genial, weißt aber du? Ich hatte da auch irgendwie so ein paar Probleme mit den Größenunterschieden vom E.T., also der plötzlich da vorne da in diesem, Korb gesessen hat. Ich weiß nicht, irgendwie wirkte er dann nur halb so groß wie die ganze Zeit im restlichen Film vorher.
Das ist so unfassbar 80er, dass das heute, der Film ist so unfassbar 80er, aber er ist ja aus den 80ern, aber heute könnte man den genauso nochmal drehen als Referenz, weißt du, das wäre so eine Stranger Things Staffel wäre das heute. Also, weil ich hatte wirklich, man sieht einfach, dass man im Moment auch durch sowas wie Stranger Things so viel immer sieht mit so 80er Jahre Referenzen und unsere Jugend und du weißt ja, die ganzen Stand by Me's und alles, dass man da so selbstreferenzielle Filme drauf sieht, dass ich mir immer dachte, guck an, da haben sie aber ein bisschen übertrieben mit der Frise. Und dann dachte ich, nee, ach gar nicht, das ist ja auch aus der Zeit. Weißt du, auch mit der, hier die BMX-Bande und so, weißt du? Ne, wenn sie mit den Fahrrädern, mit den Bonanza-Rädern hießen die doch, glaube ich, ne? Sind die da, du brauchst einfach eine Clique, die mit Fahrrädern immer auf dich wartet, was ich später auch schön finde. Und er sagt, Jungs, hier, wir treffen uns mit den Fahrrädern beim Spielplatz. Ihr bringt unsere bitte mit, ja? Okay, ihr drei, ne?
Ja, auch von diesen Agenten, die da später so auffahren. Da ist auch einer dabei, der hat eine unfassbare Frise. Also so, selbst für die 80er waren die, glaube ich, halt irgendwie so außer der Mode.
Ja, aber man sieht es halt heute, dass man so in so aktuellen Produktionen so oft die 80er dargestellt sind und viel mehr 80er sind, als die 80er waren. Und dann siehst du, oder denkt man, und dann guckst du so einen Film, der ja prägend auch für diese Zeit war, und denkst so, ach ja, doch, war wirklich so. Das ist jetzt nicht drüber und so. So war der ja auch nicht gemeint halt, ne? Aber das ist schon, also dieser Sprung mit dem Fliegen, das ist auf der einen Seite echt drüber, aber ist halt so schön märchenhaft halt, ne?
Das ist total märchenhaft, ja, klar.
Es wäre super, wenn er nicht hätte landen können. Weißt du, wenn die einfach geflogen wären und irgendwann hätte man die Skelette auf den Fahrrädern gefunden.
Und wenn sie nicht gestorben sind, dann fliegen sie noch heute.
Das bringt mich jedes Mal raus, du Perst. Hast du Grease mal gesehen?
Boah, lange
ja
her.
Auch mit, ja, mit so einer Tanzszene, natürlich mit einer Tanzszene. Und damit, dass John Travolta und ich glaube Olivia Newton-John mit dem Auto wegfahren und plötzlich fliegen sie mit dem Auto. Weißt du, also okay, der, und dann ist der Film vorbei. Und das ist so absurd im Kontext dieses Films, dass sie da wegfliegen. Und das war, wurde bei Family Guy mal so persifliert, dass sie dann irgendwie Wochen später immer noch fliegen. Wie, du weißt nicht, wie man das landet. Wir sind hier seit Wochen ohne Nahrung und ohne Nahrung. So wäre das super gewesen.
Ja, ich glaube, die waren alle auf Drogen in dem Film. Ja, ja, haben nur gedacht, die fliegen.
Das,
ja,
das ist so ein absurdes Ende, so wie, ja, weiß ich nicht, Ritter der Kokosnuss, wo die sich alle bekämpfen und am Ende kommt einfach die Polizei und verhaftet alle Beteiligten. Das ist die Lösung des Problems. Ja. Nee, und das ist toll in dem Film hier. Ne? Was dann schwierig, ein bisschen komisch ist, ist dann so, es tauchen ja irgendwann, gibt es ja diese Agents, die E.T. ja jagen und das irgendwie mitbekommen haben, dass es den Außerirdischen gibt, durch diese Funksignale auch, ne, die sie da mit den selbstgebauten Geräten machen, und dann stürmen die ja das Haus, ne? Und warum haben die denn NASA-Raumanzüge an?
Ja, und warum kommen die durchs Fenster und ja, also
sofort, also dass sie das zumachen, wie, also das kann ich noch irgendwo verstehen, wie so ein Virusinfekt da drin, aber warum haben die denn NASA-Raumanzüge an? Die Leute, die da reinkommen, auch so mit dem Symbol, und also da habe ich mich gefragt, ey, haben die da nicht vielleicht einfach nicht das Geld gehabt, und da gab es irgendeinen anderen Film, wo das noch in der Requisite war, wir haben hier noch ein paar Raumanzüge und dann geht er halt im Raumanzug rein.
Ja.
Oder es ist diese Kindersicht vielleicht auch, ne?
Das ist die Kindersicht, ja, vielleicht, die natürlich so ein bisschen übertrieben wirkt, aber letztendlich kann ich ja sogar die Beamten oder so, wer da kommt, sogar nachvollziehen, was sie da tun, dass sie sich erstmal schützen. Die haben es klar mit einer außerirdischen Lebensform zu tun und man weiß nicht, welche Krankheiten die vielleicht auch irgendwie haben oder mitbringen. Ja, ja. Also aus der heutigen Perspektive kann ich das durchaus nachvollziehen, was sie da tun und wieso sie das tun, was sie tun. Ja, und die sind ja auch total, nicht per se böse eigentlich. Also es ist so ein bisschen Zwiespalt auch.
Ja, bei diesem Agent, dieser Keith, glaube ich, ist das, ne? Der erzählt ja Elliot diese Geschichte, dass er auch immer gehofft hatte, dass ihm sowas mal passiert. Dass er irgendwann mal einen Freund aus dem Weltraum hat, ja, und so, ne? Das versucht er aber wahrscheinlich, um sich eher so ein bisschen lieb Kind zu machen. Weil das wird ja von Elliot später aufgegriffen, als er dann da auch, als sie diese Verbindung miteinander haben und dann beide auf diesen Krankenbetten liegen, weil es halt beiden dann irgendwann schlechter geht. Also beide werden ja krank durch diese Verbindung, die sie zueinander haben, und E.T. trennt die, so habe ich es verstanden, durch seinen Tod so ein bisschen.
Ja.
Da trennt er diese geistige Verbindung.
Ja, ich glaube, E.T. trennt die von sich aus, die Verbindung, damit Elliot überleben kann. Ich glaube, so habe ich es verstanden zumindest.
Genau, ja. Und da sagt ja Elliot immer, er kam zu mir. Das ist ja ein ganz wichtiger Trope halt, ne? Dass er wirklich zu ihm kam. Also, dass es jetzt kein Zufall irgendwie ist, sondern es ist so wie Schicksal, dass er, der ja irgendwie auch noch so der seinem Vater hinterher traut und sich nicht vollständig fühlt, dass dieses Wesen da bei ihm zu Hause quasi auftaucht und zu ihm einfach ein guter Freund wird halt, ne? Das ist ja auch so dieses Ding mit der unsichtbare Freund halt, ne? Und, ne, also mein unsichtbarer Freund Joe halt, ne? Und das ist schon echt krass gewesen. Also dieses, wo er da, das hat er auch gut gespielt, der kleine Elliot, fand ich.
Sowieso, also darstellerisch kann man da niemandem was vorwerfen. Auch hier die junge Drew Barrymore, auch mit den Emotionen, ja, und so. Ach, die ist irgendwie süß. Also
ja,
total. Also irgendwie ist da kein total Ausfall dabei von den Darstellern.
Nö, ich fand auch die Mutter witzig. Ich fand die Mutter super, wo die dann gegen kurz vor Ende, also im letzten Drittel, das erstmal erfährt, dass sie dieses Alien haben. Das, also wo sie sich quasi offenbaren, unmittelbar bevor halt diese Agents da das Haus stürmen. Davor verstecken sie ihn ja. Ne? Also
genau,
die zeigt ja am Anfang, gibt es ja die Szene, wo er das seinen Geschwistern zeigt. Mit Michael fand ich das auch witzig, wo er sich dann erst nicht umdrehen sollte, dann dreht er sich um und dann guckt er einfach nur starrend auf E.T. und sieht aus, als hat er einen Schlaganfall. Weißt du? Also wirklich super. Aber geil ist dann, wenn die Mutter reinkommt, dann hauen die Geschwister sofort, dann sind die sofort ein Team und verstecken sich mit E.T. Ne? Und diese Szene ist total lustig, weil du siehst, wie Michael und Gertie irgendwie zur Seite rennen und Gertie immer noch schreit. Und E.T. hinter ihr her, also ja, Arme ja. hoch und so, als wenn er sie erschrecken will. Aber eigentlich verstecken die sich nur.
Ja.
Und das, ich habe sehr gelacht bei dieser Szene halt. Aber da zieht das Geschwister wir gegen die großen Ding, was ja auch den ganzen Film so ein bisschen darstellt. Also wir gegen die bösen Erwachsenen, in Anführungszeichen die bösen.
Ja, es treffen halt so verschiedene, ja. ich sag mal, Interessensgemeinschaften so in diesem Film zusammen. Auch die Mutter, die ja, nachdem sie dann E.T. erstmalig wirklich sieht, auch erstmal sehr schockiert ist und ihren Elliot schnappt und mit ihm flüchtet erstmal. Also auch aus so einer Mutterperspektive vermutlich erstmal nachvollziehbar. Also
ja, ja. Total, klar. Aber sie ist dann auch dabei, also sofort dabei, als, ich meine, das ist ja auch eine harte Situation,
ja, so,
wo dann das ganze Haus da alles, ich meine, das haben sie aber wirklich luftdicht gemacht, ne? Sie haben das ganze Haus da irgendwie isoliert und dann bewegen sie sich ja in diesen Schutzanzügen auch durch diese Rohre, die sie da gezogen
genau,
haben.
Genau, ja.
Also diese Plastikdinger. Und was ich da allerdings witzig fand, ist Elliot, also die Kinder durften da ohne Probleme drin rumlaufen, auch Michael. Ne, also alle waren da so super in diesen Schutzanzügen, aber die Kinder dürfen überall rumlaufen. War überhaupt kein Problem. Also auch so zwischen, ne, auch noch zum Krankenwagen, wo sie da mit dem Krankenwagen mit E.T. abholen, nachdem der wieder da ist. Das deutet sich ja bei ihm immer an mit den Blumen. Das ist auch in diesem Kurzfilm von 2019 ja so, ne? Also die Blumen, also er kann tote Blumen quasi zum Leben erwecken. Das ist ja so ein, ne, so etwas wird wiedergeboren quasi. Er hat doch dann noch dieses rote Blinken im Magen, ne? Also wenn diese Kräfte starten. Er hat doch am Ende, hat er doch die ganze Zeit den roten Magen.
Ja, ja, genau, so die leuchten auch so. Das sieht man auch relativ am Anfang schon vom Film bei den ersten ETs, die da so auf ihrem Raumschiff unterwegs sind, dass die so leuchten. Ich glaube, das ist einfach so eine Pflanzenspezies, also die sammeln Pilze und können irgendwie Pflanzen heile machen. Ich glaube, das ist so denen ihr Hauptjob.
Schimmel, Pilze und Sporen. Wie Egon Spengler ist unser Chef eigentlich, weißt du? Ja, aber das ist wirklich auch cool, auch diese Verfolgungsjagd dann, wo sie nachdem E.T. ja dann wieder, nachdem er so dramatisch im Leichensack da liegt, das finde ich immer noch so, was macht ihr mit den Kindern, Leute? Ne, hier ist dein bester Freund im Leichensack. Verabschiede dich mal, wir lassen dich mal kurz allein, okay. Und wo er dann halt wiederkommt und sie wollen ihn dann zu den Koordinaten bringen, wo das Raumschiff sie abholt und dann hauen sie ja mit diesem Krankenwagen ab. Michael fährt zum ersten Mal geradeaus, ne? Aber sie haben ja dann diesen halben Tunnel hinten noch mit am Auto
ja,
dran,
ja, genau.
Sie da abhauen. Und ich finde die beiden Typen so super, die erstmal so, das sieht auch irgendwie nach Spaß aus, damit mitzufahren, diese hui! Hey, hört auf damit. Hui! Weißt du, um die Kurve rum. Fand ich total witzig.
Ja, es ist halt so eine Action-Szene am Ende und irgendwie passt das trotzdem irgendwie so alles ganz gut in den Film. Also da ist jetzt wirklich überhaupt nichts drin gewesen, wo ich mir dachte, ich glaube, das würde man heutzutage jetzt nicht mehr so machen, außer vielleicht die Frosch-Sezier-Szene. Ja.
Furchtbar.
Ja.
Echt. Also ich war auch, es gibt auch wirklich keinen so richtig Bösen, ne?
Also nee, genau.
Auch Agent Keys ist ja auch, der macht ja am Ende des Tages auch nichts, ne? Er fährt ja dann sogar mit der Mutter, weil die Mutter dann irgendwann weiß, wo die hinfahren, ist er da ja dabei und guckt sich den Abtransport quasi, das Abholen von E.T. an, aber er greift da ja auch nicht ein oder so halt, ne? Also das scheint schon glaubhaft zu sein, dass er das auch immer sich seines Lebens gewünscht hat, mein Außerirdischer kommt bei ihm vorbei und sagt, Nano, Nano.
Genau, ja, weißt du? Richtig. Ja.
Ich habe noch diesen einen mit diesem roten Anzug bei mir, der aus dem Ei gekommen ist. Der, ich sag dir, zu Hause labert der mir die ne? Ja, aber das ist schon geil. Auch wenn das Raumschiff dann wieder landet und so und diese super Verabschiedungsszene. Auch wo die Kinder, ne, nochmal die Puppe streicheln,
ja, das ist süß.
Sich umarmen. Auch Michael, der ihn erst nicht dann noch am Kopf anfasst und so und Gertie, ne, sie umarmt ihn ja und Elliot, das ist dann natürlich, und das ist einfach so geil, auch ausgeleuchtet mit dem Raumschiff. Ich habe mich dann im ersten Moment, das Raumschiff sieht ja einfach aus wie so ein Raumschiff aus dem Louis de Finesse und die Verrückten und die verrückten Außerirdischen, ne? Einfach so ein ganz schlichtes Raumschiffsmodell mit viel Blinky-Blinky-Lichtern.
Genau,
halt, ne?
Ja.
Aber ich habe erst gedacht, wo kam denn der Hund auf einmal her? Aber den haben die Eltern, die haben die Mutter mitgenommen. Das ist der Hund der Familie.
Ja,
ne?
Ja,
den hat
genau.
Sie im Auto mitgenommen, ne?
Ja. Das wäre super, wenn das einfach so ein Kampfhund gewesen wäre, den E.T. einfach dann so zerfetzt. Weißt du?
Nein,
das wäre so ein Horrorfilm gewesen.
Ja, ich habe diese Szene wirklich falsch verstanden. Ich habe wohl einen Moment nicht hingeguckt und dann dachte ich, dass der Hund aus dem Raumschiff rauskommt. Und dann habe ich gedacht, haben die vielleicht gedacht beim Durchzählen, Eins, zwei, drei, na gut, der eine ist auf vier Beinen, vier, fünf, sechs, alle da.
Ja, ja.
Haben sie den Hund aus Versehen mitgenommen und der ist jetzt wieder zurück und sie können quasi den, aber das war natürlich nicht so. Die haben den, also diese ganzen 5 Millionen Agent und Polizisten, die in dem Haus sind, sind nicht in der Lage, den Ausbruch der Mutter mit dem Auto und der gesamten Familie inklusive Hund zu verhindern und, ne, die einzuholen halt, ne. Es ist so ein, also öffentlicher Dienst, sag ich dir.
Ja, ja, ja.
Da macht man auch nicht mehr. Es ist echt, ja, aber das fand ich, ich habe wirklich gedacht, der Hund, die haben den Hund dabei gehabt die ganze Zeit. Das, nein, ist nicht so.
Ist nicht aufgefallen, ja.
Ich sag dir, als der Hund dann da sitzt und Elliot, ich habe mich gefragt, soll das jetzt der Ersatz sein, dass er sich jetzt mehr um den Hund kümmert, ne, und so. Und der hat auch überhaupt nicht gebellt. Also unser Hund, der bellt schon, wenn das LKW vorbeifährt. Ich möchte gar nicht wissen, was los ist, wenn hier ein Raumschiff landen würde, ja. Weißt du? Ja. Nee, aber das ist schon toll. Das ist schon echt super.
Ja, ist das ein Film, wo du dir vorstellen könntest, den in Zukunft nochmal zu gucken? Oder ist das so einer, wo du denkst, einmal gesehen, das reicht jetzt erstmal für eine Weile?
Ja, doch, also ich werde den sicher nochmal gucken. Ist ja eigentlich wirklich so ein Film, den man irgendwann mal so mit Kindern gucken musste.
Ja, das stimmt.
Im besten Fall den eigenen halt, ne? Aber ich schließe mich auch wo an, wenn andere ihren Kindern den zeigen, dann setze ich mich dazu. Hallo, Gregor, servus, darf ich mitgucken? Und so. Nee, das ist schon ein schöner Film. Also die Botschaft ist halt auch toll. Freundschaft über alle Grenzen hinweg und so und Vorurteile quasi überwinden und so die Kids, die zusammenhalten und die erst gesichtslosen Erwachsenen bis auf die Mutter. Das ist alles schon so sehr aus Kindersicht. Auch, dass sie dieses Thema mit der Scheidung der Eltern, dass sie das so thematisieren, das ist schon nicht selbstverständlich gewesen. Normalerweise wäre der Vater tot.
Ja. Also, ah, klar.
Gehört, im großen Falklandkrieg gestorben oder irgendwie sowas. Ne, und das ist schon geil. Ich habe da auch noch eine Frage an dich, Kai, was diesen Film angeht.
Ja, hau raus.
Wir sind ja hier im Retrocast.
Ja.
Ne? Und das ist ja, wir sind ja Videospieler, ein ganz elementarer Bestandteil.
Ja.
Und es gibt ja so eine Legende, dass es ein nicht ganz so gutes Videospiel zu diesem Film gibt, was angeblich in der Wüste von Mexiko vergraben ist. Hast du da mehr Infos dran?
Ja, aber die wurden ja mal irgendwann ausgegraben. Also das ist ja tatsächlich kein Mythos. Es wurde lange als Mythos behandelt.
Ist
das so? Ja, ja, klar. Es wurden wieder ausgebuddelt irgendwann. Und man hat eben diese Stelle auch gefunden. Ja, also in der Wüste war tatsächlich so und ja, sehr, sehr witzige Sache.
Aber weißt du noch, für was das war? Amiga damals oder das Spiel? Also, ich habe
ein Atari-Game war das. Atari 2600 Spiel, genau.
Also, ich habe mir ein YouTube-Video davon angesehen und dachte nur, hat irgendwie nichts mit dem Film zu tun. Irgendwie so, wie es halt so ist, ne? Aber dieser Mythos stimmt, dass die so viel verkauft, also so viele hatten und nicht verkauft wurden und dass sie die wirklich in der Wüste in irgendwie Mexiko vergraben haben, weil sie nicht wussten, wohin damit.
Ja, das ist also wirklich wahr. Es gibt eine eigene Wikipedia-Seite über das Spiel. Da ist das auch noch mal verzeichnet. Also am 26. April 2014 hat ein Suchteam eben an der vermuteten Stelle jede Menge von diesen ET-Spielmodulen, teilweise noch in Originalverpackung entdeckt. Und damit konnte man dann einfach auch bestätigen, dass das stimmt. Es gibt auch bei Netflix, glaube ich, eine Doku, die das mit behandelt. Und auch da sieht man einiges davon. Ja, aber ja, das stimmt.
Das ist doch Wahnsinn, oder? Ich meine, was ist das, eine Art, damit umzugehen, zu sagen, Mensch, ich weiß nicht, wenn man zu viel produziert, die werden doch, ich habe immer gedacht, die werden dann irgendwie vernichtet, dann, aber sie irgendwo einzugraben, irgendwie zu vergraben in der Wüste, ist schon sehr hart. Also,
ja.
Wow. Krass. Also nach dem, was ich in dem Video, also auf dem YouTube-Video gesehen habe, wo ein 12-Jähriger mir es auf YouTube vorgespielt hat, sah es jetzt nicht so aus, als müsste ich das irgendwie nachholen.
Nee, das Spiel, da kann man gut drauf verzichten. Also das hat auch so eine, ja, ich sag mal, recht absurde Grafik, würde ich es erstmal nennen. Und dann auch das Spiel haben auch nur wenige wirklich begriffen, also wie das irgendwie funktionieren soll. Aber auch da gibt es irgendwie Videos und YouTube-Videos, die das irgendwie erklären, was man da zu tun hat.
Ich kann es mir nur so erklären, es gibt ja dieses EKG, also dieses EKG, was die haben, wo sie halt von IT die vitalen Werte halt überprüfen. Und dieser Bildschirm, sah so aus wie die Spielegrafik. So ein bisschen. Ja, so stimmt. Die Linien, die da laufen. Da habe ich gedacht, ach guck an, vielleicht ging es, ist das Spiel so gedacht, dass es einfach das EKG-Gerät ist. Ne? Von IT. So muss man es sehen. Die Werte in meinem Auge behalten. Ja. Spannend tatsächlich, ja. Nee, ist schon, er war gut, jetzt mal diese Bildungslücke an den großen Kinofilmen der 80er auch geschlossen zu haben. Und wie gesagt, ich mag ja diese Steven Spielberg-Filme, die wirklich so was Märchenhaftes irgendwie haben. Und das hat der Film, das ist eigentlich komisch, dass der so lange an mir vorbeigegangen ist tatsächlich, weil der lebt das, der tanzt auf der Klarinette das genau nach.
Halt. Ja, also der ist großartig gealtert, der ist handwerklich hochwertig, auch wenn ich keine Ahnung hat, wer Spielberg da irgendwie ins Hirn geschissen hat, da CGI-Variante draus zu machen, die kann ich überhaupt in keinem Punkt nachvollziehen.
War die Zeit. Ja. Anfang der 2000er Jahre, da gab es noch diese Phase, wo sie angefangen haben, Filme wirklich massiv nochmal hier noch ein bisschen zu verschlimmbessern und man gesagt hat, ein Film ist nie fertig.
Ja.
Ne, da kommt, und da, das ist so, ich hatte eigentlich die letzten Jahre immer mal gedacht, dass irgendwann so ein Trend kommt, dass Filme nochmal mit aktuellen Effekten nochmal neu rauskommen. Weißt du, irgendwie, ja, hier ist der Film, aber diesmal sind die Computereffekte auf dem neuesten Stand und so, weißt du. Mit sowas rechne ich immer noch irgendwie und ich glaube, das war so die Frühzeit davon so ein bisschen. Aber ist ja gut, dass man muss es ihm ja lassen, dass er erkannt hat, dass das nicht gut ankommt, ne, und den Kindern und den Leuten, wie es sich gehört, den Agents, die Waffen wieder in die Hände gegeben zu haben. Obwohl es auch wirklich drehtechnisch interessant ist, weil die rennen ja da auf diesen, einmal gibt ja diese Polizeikontrolle, ne, gut, da haben die wahrscheinlich immer eine Waffe in der Hand, aber sonst ist es ja, wo der Krankenwagen da steht und da rennen sie ja auch alle mit gezogenen Pistolen hin. Da habe ich gedacht, okay, Leute, es sind halt zwei Kids da drin, ne? Also ja. Und ne, also da hätte man sich beim Drehen vielleicht überlegen sollen, dass da nicht 10 Agents mit Waffen rumlaufen müssen. Auch geil ist ja, dass sie am Dialog noch was geändert hatten, ne? Sie haben noch unter anderem in der 2002er Version ja den Satz geändert zu den Kostümen, ne? Hey, ihr seht ja aus wie Terroristen unter dem Einfluss des 11. September hat man das dann in der Synchro geändert auf, ihr seht ja aus wie Hippies.
Ja, ja.
Ne, Hippies werden nie eine Bedrohung sein, sag ich dir. Ja? Hippies werden nie eine Bedrohung sein.
Ja. Ja, ja. Ne, großartiger Film, hat mir auch jetzt viel Spaß gemacht, auch mit dir darüber zu sprechen und das war mal so ein Ding jetzt im Retrocast, das musste irgendwann mal sein. Umso schöner, dass du den noch nie gesehen hattest, da hatte ich das jetzt auch angeboten, eben mal so mit dir frisch ans Werk zu gehen und ja, deswegen an der Stelle vielen Dank, Gregor, und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.